Dies ist Teil 2 des Podcasts, den ich mit Miguel Herz-Kestranek gemacht habe. Und hat er sich schon in Teil 1 kein Blatt vor den Mund genommen, so zieht er hier wirklich vom Leder und sagt genau das, was er glaubt und meint. Hält nicht damit zurück und ich will nichts vorwegnehmen. Hören Sie sich das bitte an. Hier ist Miguel Herz-Kestranek, Teil 2.
Mit dieser Heuchelei. Und du bist, wenn du bei dieser Gesinnung dabei bist, bist du sofort im exklusiven Kreis. Du bist nicht mehr beim Stammtisch. Du bist nicht mehr bei den FPÖ-Wählern, bei diesen furchtbaren Bösen, zu denen ich natürlich nicht gehöre, um Gottes Willen.
Ja.
Ich bin für Ausländer, bitte in meiner Gasse, sollen keine Ausländer wohnen, weil die hauen immer so viel auf die Straße. Aber sonst bin ich natürlich dafür und so weiter und so weiter.
Ja.
Nicht? Das ist, wir leben heute in einer merkwürdigen Gesinnungs, in einem merkwürdigen Gesinnungstotalitarismus, der so, du musst die richtige Gesinnung haben. Der Wirt wird Leute, die andere Gesinnung haben, wird er nicht mehr bedienen. Dann ist er auch anständig, dann hat er die gleiche Gesinnung. Dass er zu Hause die Frau schlägt, muss man ja nicht wissen.
Ja, ja. Was steckt
so
dahinter? Was steckt dahinter? Ein Wohlstandsbequemlichkeitsfluch?
Nein, auch der Wille, sich nicht selbst ändern zu müssen. Nein, ich trage die Gesinnung, es gibt eine Gesinnung und der schließe ich mich an.
Mhm.
Und das dokumentiere ich. Da muss ich selbst schon gar nichts mehr machen.
Mhm.
1997, da hat es noch gar nicht die Regierung Haider-Schüssel gegeben, hat mich eine Zeitung angerufen, sie machen eine Sache gegen Haider, ob ich da mitmache. Habe ich gesagt, nein. Sagt sie, warum? Sagt, ich schreibe Ihnen einen Artikel. Okay, und dann habe ich eine Seite, das war der Standard, eine Seite im Standard geschrieben, warum ich bei der Anti-Haider-Kampagne nicht mitmache.
Aha.
Und habe geschrieben, das ist mir zu billig. Gegen Haider zu sein, ist das Billigste, was es gibt. Da muss ich nur sagen, so eine rechte Nazi. Bin schon bei den Guten.
Ja.
Aber zu fragen, wo kommt denn der her?
Ja, ja, ja.
Wieso gibt es denn den?
Ja, ja, ja.
Wieso hat der so viele Stimmen? Was haben denn die anderen versäumt, dass der überhaupt so groß geworden ist?
Und was treibt ihn persönlich?
Und was treibt ihn persönlich? Und so weiter und so weiter. Muss ich schon gar nichts mehr fragen. Muss nur sagen, ich bin gegen Strache. Bin schon bei die Braven.
Ja, ja.
Ich muss gar nichts mehr tun. Finden Sie nicht an, ein Schreckliches. So ein, na gut, dass der weg ist. Hab schon alles gemacht. Muss mich nicht mehr ändern, habe meine Gesinnung schon gezeigt und bin schon bei den Braven.
Ja, auf der anderen Seite war natürlich dieses gegen Haider sein, dieses Feindbild Haider, das er selbst ja auch wirklich mit großer Freude immer wieder befeuert hat, dafür zuständig, dass dann doch die bei weitem größte Menschenansammlung unter einem guten Menschen, auch im Titel Mensch vorkommenden Anlass zusammengefunden hat, am Ballhausplatz 250.000 Menschen damals.
Und was hat es
besser
geworden?
Ich weiß.
Nicht?
Ja.
Was ist besser geworden? Wir wissen doch, heute ist das nicht mehr so wichtig, was ein Titelblatt ist.
Mhm.
Also wenn du ein Titelblatt hast, bist du eigentlich gemacht. Es gab, man müsste da direkt mal eine Studie machen, wie viele Titelblätter mit Foto der Haider hatte.
Mhm. Ja, ja.
Ich würde sagen, um 4.000% mehr als jeder andere Prominente im Land.
Und dann fragen sie dich, warum machen sie da nicht mit?
Nicht?
Ja.
Und wenn er gerade nichts verbrochen hatte, dann hatte er ein Titelblatt, was ist los mit Haider, ist er krank?
Ja, ja.
Nicht? Das heißt, wenn du von den Kiosken herunterlächelst oder bösest, naja, dann ist ja kein Wunder, wenn du berühmt wirst.
Das bringt uns natürlich wieder zu diesem kapitalistischen Grundsystem, in dem das ja vollkommen in Ordnung ist. Weil es geht ja um Arbeitsplätze, Drucker, ja. Journalistinnen und so weiter.
Ja, und um Maximierung der Maximierung willen.
Ja, ja, genau. Das ist das heilige Gesetz. Hast du dein Handy eigentlich irgendwo da in der Nähe liegen? Ich höre ja die ganze Zeit einen Zoom-Ton. Kannst du das ausstellen? Nicht nur stumm, sondern aus?
Ganz aus.
Aus,
oder
aus.
Aus dem Zimmer tun?
Nein, nein. Ja, ginge auch vielleicht, aber dann wirst du vielleicht nervös. Hast du eine innige Beziehung zu deinem Handy?
Überhaupt nicht, nein.
Nicht?
Zum Handy?
Ja.
Null.
Null. Weil ich habe meins jetzt schon ausgemacht, ich höre aber diesen Ton immer noch. Wobei.
Ja, meins ist aus.
Warte mal.
Ist ausgeschaltet.
Warte mal. Naja, sind wir doch da. Jetzt sind wir beide schuldlos. Also wir, mehr können wir nicht tun.
Bis vor 3 Jahren gar kein, also nur so ein normales Handy, wo man nur telefonieren konnte und SMS schicken.
Und hat sich dein Leben jetzt verändert mit dem Smartphone?
Überhaupt nicht, nein. Nein. Es hat sich insofern verändert, dass ich bei 2 Tagesreisen den Laptop nicht mitnehme. Weil
ja, ja.
Die wichtigen Mails können Sie nächsten Dienstag um 15 Uhr, kann ich mein Handy machen.
Ja, aber was mit dem Schreiben?
Meine ganzen Sachen habe ich nicht mit im Handy, aber schicken Sie mir bitte das Foto von so und so, dann mail ich, bin in 2 Tagen wieder zu Hause, dann schicke ich es Ihnen.
Aber schreiben unterwegs, wie machst du das?
Mit
wie,
der Hand.
Wie schreibst du? Du hast immer, okay.
Ja. Ich schreibe sehr viel noch mit der Hand.
Wirklich, wahr?
Ich habe Zettelberge zu Hause.
Eieiei, du weißt, wie gefährlich das ist.
Warum?
Ja, weil sie irgendwann mal weg sind. Wir vergessen sie, weißt du? Das ist
aber
das.
Es nimmt mir netterweise die Nationalbibliothek, also die Schrift, wie heißt das, Schriftensammlung in der Nationalbibliothek, ja, nimmt meinen schriftstellerischen Vor- oder Nachlass und da kriegen sie die ganzen Zettel.
Ah, wirklich, wahr?
Ich habe so Ordner von den verschiedenen Büchern und diese Ordner gehen mal an die ÖNB.
Und das wollen die auch? Verzeiht, dass ich frage, ich finde, es ist wert, aber wollen die das von jedem Bürger?
Nein, sie haben es von mir genommen.
Nur, ach so, wirklich. Und bist du hin, jetzt interessiert es mich, bist du hin und hast gesagt,
nein, Frau, es war Reislinger, so, dass ich von meiner Familie, die mal verschiedene interessante große Leute hatte, war die Rede, ob die auch sehr weit verzweigt ist und wo manche, ich darunter, große Nachlässe besitzen mit Briefen, mit Fotos, mit selbstgeschriebenem, mit Artikeln etc. etc. Also sicher 10 riesige Kisten.
Cool.
Und die ging immer von Generation zu Generation, sind ein bisschen mehr geworden. Und man hat gesagt, also diese Kisten, irgendwann müssen wir die mal ordnen. Und dann ist das an mir geblieben und ich habe meiner Tochter gesagt, irgendwann müssen wir die mal ordnen. Und dann hat jemand gesagt, frag mal die ÖNB, ob sie es nehmen für die Familienforschung. Und die haben das genommen und mir fällt ein Stein vom Herzen. Kistenweise alles jetzt bei der ÖNB.
Ja.
Und da wurde besprochen, dass auch mein...
Ja klar, da macht es Sinn.
Sache, nicht?
Und dann macht es Sinn.
Dadurch, dass in den 2 Kriegen so wahnsinnig viel verloren gegangen ist,
ja,
durch die Bombung und
ja,
so weiter,
ja,
sind ja wahnsinnig viel Forschungssachen verloren gegangen. Und die Familienforschung, nicht nur jetzt der ganz Illustren, sondern ganz normale, wie die also soziologische Forschungen, sind erschwert, weil es kaum Nachlässe mehr gibt.
Ja, verstehe.
Es gibt den Nachlass vom Schnitzler und den Nachlass vom Alfred Polgar,
ja,
aber nicht den Nachlass von der Familie Herz-Kestranek.
Ja, ja.
Okay. Nicht das, also da gibt es noch viel, aber von Millionen anderen Herz-Kestraneks ist er im Bombenfeuer aufgegangen.
Ja, ja. Das ist dann so viel zu deinem literarischen Schaffen, da können wir ja nochmal hin, aber sag jetzt zurück ins Jetzt. Dies ist ja angeblich ein Lockdown-Podcast, den wir ja rücksichtslos, aber rücksichtslos für die Metaebenen nutzen. Wir schwingen ja seit über 40 Minuten in luftigen Höhen. Nichtsdestotrotz es gibt diesen Lockdown. Was mich jetzt nachhaltig beschäftigt, ist dieses ganze Thema von Kunst und Kultur. Und zwar einerseits, dass wir jetzt natürlich auch die Arroganz der Politik erleben, die ihren Ursprung darin hat, dass ja zumindest in diesem gesegneten Land Österreich die Kunst generell sich von der Politik abhängig macht oder umgekehrt, wie immer das entstanden ist, und somit dann auch das zu akzeptieren hat, wenn die Politik sagt, so Leute, jetzt sind wir mal in einer ganz anderen Situation, ihr seid jetzt einmal nicht so wichtig, ihr seid auch sonst nicht so wichtig, aber wir geben euch fürs Nicht-so-wichtig-Sein ein bisschen Geld. Deinen Take dazu.
Also weiter ausgeholt, das 50-Millionen-Reich, das natürlich besonders vom Vielvölkergemisch inspiriert wurde, und das um die vorletzte Jahrhundertwende, also von 1880 bis 1910, einen fast orgasmusartigen Kunst- und Wissenschafts- und Philosophie-Orgasmus gehabt hat, weltweit fast einzigartig war.
Ja, stimmt.
Von dem blieb nach dem Ersten Weltkrieg nur mehr ein Zwergstaat übrig. Das ist einmal das eine. Ja. Dann kam es zu schrecklichen Bürger- und ich weiß nicht was für Verprovinzialisierungskriegen und Schrecklichkeiten. Und dann kam der Zweite. Und dann nach dem Zweiten war der unselige, aber uns wahrscheinlich gerettet habende Proporz rot-schwarz. Die Schwarzen haben sich für die Kultur nicht interessiert, für Kunst. Kunst und Kultur wird ja immer verwechselt. Du hast Gott sei Dank Kunst gesagt. Ja. Kultur ist auch das Gulaschrezept meiner Oma.
Ja, ja.
Und die Roten, vor allem die Kommunisten, Viktor Matejka, ganz großer Stadtrat in Wien, der viele Juden zurückgeholt hat, Künstler. Ja. Emigranten wurden ja nicht zurückgeholt. Man war froh, dass die weg waren. Sie hätten ja was zurückhaben wollen.
Ja.
Die Roten haben sich die Kultur, klug wie sie waren und wissend aus anderen Ländern, genommen. Und so kam es dazu. Und die Schwarzen haben gesagt, ja okay, dann, wenn es zu subventionieren gibt, stimmen wir halt auch dafür. So ist die Kultur, so ist die Kunst eine hauptsächlich rote Angelegenheit geworden.
Okay.
Speziell unterm Kreisky, ein Stück Weges mitgehen.
Ja.
Und hat sich natürlich wahnsinnig abhängig gemacht vom Staat. Das hat sein Gutes, weil auch nicht Publikumswirksames gemacht werden darf und sogar soll.
Ja.
Und hat aber sein Schlechtes, weil ohne Subvention sagt man, da kann ich ja nichts machen. Ich kann ja kein Theater aufmachen ohne Subvention. Das, wenn das ein Amerikaner sagt, sagt man, von was reden Sie? Was für Merkwürdigkeiten reden Sie?
Ja.
Ich habe ja hin und wieder aus Nichtbeschäftigung in diesem Land einfach die Josefstadt gemietet oder das Museumsquartier.
Ja.
Ich habe dort selbst in Eigenverantwortung meine Sachen gemacht.
Ja.
Das ist undenkbar für einen anderen. Für mich ist das völlig normal. Heute ärgert mich an dieser Situation etwas ganz anderes. Ich habe immer gewusst, dass die Kunst, dass wir im Vergleich zum Behaupteten, sind wir ein künstler- und kunstfeindliches Land. Im Vergleich zum Behaupteten. Wir behaupten Kulturland, Österreich, Künstler, ja Schnecken. Dort, wo es wirklich ans Eingemachte geht, im Hinterland, nicht bei den Lipizzanern und im Burgtheater, dort, wo es um Künstlersozialversicherung geht, dort, wo es um Rechte geht, dort, wo es um Arbeitslosenversicherung geht, etc., um Leistungsschutzrechte, um Urheberrechte, dort sind wir Burundi. Dort sind wir ein Entwicklungsland.
Ja.
Und diese ganze Künstlerdiskussion, die jetzt stattfindet, ärgert mich deswegen, weil nur die ohnehin persönlich nicht betroffenen Theaterdirektoren, Operndirektoren, Museumsdirektoren, die Sprecher sind für eine gesamte Künstlerschaft und dem Zuschauer und dem Volk vermitteln, wir wollen spielen, wir wollen diese Kunst ausüben, bitte lasst uns doch. Dann sagt die alleinerziehende Mutter, die mühsam einen Job als Billerkassiererin erreicht hat und drei Kinder hat und in der Zwei-Zimmer-Wohnung und der Mann nichts zahlt, weil er arbeitslos ist und weggelaufen ist, die sagt nur, ihr könnt scheißen gehen. Ihr wisst überhaupt nicht, was ein Problem ist. Wenn ihr spülen wollt, dann spült daheim. Das ist nicht das. Ihr habt Probleme, ich habe Probleme, von denen habt ihr keine Ahnung. Und es wird vermittelt, als hätten Künstler nichts anderes im Sinn, als wir wollen endlich wieder unsere Kunst ausüben. Nein, darum geht es vielleicht nur bei 1%.
Ja.
Bei den anderen geht es darum, wir wollen genauso wie du, liebe Mutter, als Billerkassiererin, wieder unsere Miete zahlen können.
Ja.
Und wir wollen einkaufen gehen können, nicht im sozialen Markt, wo wir dich dann treffen und uns gegenseitig anzwinkern und sagen, naja, weit haben wir es gebracht. Wir wollen, dass unsere Tonleute, unsere Beleuchter, unsere Solo-Selbstständigen wieder leben, existieren können. Nicht, dass sie spielen können, sondern dass sie ganz normal, so wie der Stahlarbeiter, ihren Job für ihr Geld, ihre Miete und ihr Milch und Brot ausüben können. Und das wird nicht gesagt. Und darum ist die Diskussion um die Kultur und die Kulturschaffenden so eine fürs Volk natürlich eine Luxusdiskussion, die es aber in Wahrheit nicht ist. Mhm. Natürlich, der Josefstadt-Schauspieler hat kein Problem, der ist entweder in Kurzarbeit oder nicht in Kurzarbeit und probt und hat halt am Abend keine Vorstellung. Der Theaterdirektor hat ja persönlich kein Problem.
Ja, er kriegt auch seine Kohle.
Der Museumsdirektor hat ja persönlich kein Problem. Wir wollen so gern die Ausstellung zeigen. Ja, Schnecken, da kann ja die Billerkassiererin gar nicht hingehen, sie hat ja gar keine Zeit. Mhm. Also es ist eine ganz, ganz ins Falsche gehende Diskussion. Es werden die Solo-Selbstständigen und die vielen, vielen, die damit zu tun haben, die kommen überhaupt nicht zu Wort, die nicht eine Arbeitslosenversicherung haben, weil es die in Österreich für Solo-Selbstständige nicht gibt und so weiter und so weiter. Um die geht es. Nicht, dass die Josefstadt wieder spielen kann. Ja, soll es spielen oder soll es nicht spielen? Es kräht kein Hahn danach, in Wahrheit. Mhm. Das Burgtheater. Ob das Burgtheater spielt oder nicht, interessiert 7000 Leute.
Ja, jetzt habe ich aber ein paar Fragen.
Obmann, der Kleine, der bei deinem Gig 200 Euro kriegt, wenn er es überhaupt kriegt, und sein Equipment mitbringt und du noch dein eigenes Mikrofon, Sangmikrofon, ob der die 200 Euro 10-mal im Monat kriegt oder nicht, weil er sonst verhungert, darum geht's.
Ja, absolut.
Und das wird nicht gesagt und das ärgert mich zu Tode.
Jetzt, erstens mal, wir sprechen drüber, Gott sei Dank haben wir diesen Podcast. Das Zweite ist, muss ich mich natürlich fragen, wie konnte uns das passieren? Das heißt, was ist der geschichtliche Hintergrund für die Haltung einerseits der mächtigen Geldvergeber, unser Geld, by the way, befinden, du ja, du nein, davon ausgehen natürlich dann auch Staatsmedien, wie wir es ja über Jahrzehnte erlebt haben, dass eben das Staatsfernsehen bestimmt, wer ein Star ist, wer berühmt ist, wer gut ist, wer gut ist. Ja, dazu gehört aber doch auch eine gewisse Willfährigkeit des Publikums, die da mitmachen, die das sagen, ja, der ist oft in dieser Seitenblick, den müssen wir uns anschauen. Politisch, weil du das diesen Vergleich mit Amerika vorher, ich habe ja dort eine Zeit lang verbracht und das wirklich hautnah miterlebt, dort ist aber der Künstler, der hat einen Job. Der hat einen Job. Das ist nicht etwas Heeres, der ist der Muse geküsst, sondern das ist sein Job. Und wenn der in einer Runde sitzt, ist er wirklich gleichberechtigt mit dem Tankwart und der Köchin. Also was ist bei uns passiert, Milo?
Ich glaube, das ist dieses kopfige Kunst- und Künstlergetue.
Okay.
Ich sage immer in Interviews, ja, so Sie als Künstler, sage ich, ich bin kein Künstler. Ich bin ein Könner. Und da ist die Latte nach oben offen. Ich kann mittlerweile immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und in 10 Jahren werde ich vielleicht noch mehr können, weil ich mich um das Können bemühe.
Ja.
Ich mache den Beruf mit Können, Disziplin, Fantasie und Fleiß, aber nicht mit Künstlerschaft. Ich habe mit dem Richard Burton ja viel gedreht in einer langen Serie und dann in einem Film. Unter anderem, und er schreibt in seinen Tagebüchern, und er gilt als einer der größten Theaterschauspieler Englands des letzten Jahrhunderts.
Ja, mit Recht.
So wie Laurence Olivier, und es wird in einer Reihe genannt, Gilbert.
Ja.
Er hat gesagt, Kunst ist in meinem Leben vielleicht eine halbe Stunde vorgekommen. Alles andere war Arbeit. Nicht?
Wow.
Und du glaubst doch nicht, dass der Robert De Niro der Meryl Streep zum 5. Oscar mit den Worten gratuliert, du bist eine große Künstlerin, ich gratuliere dir für die Kunst, die du im letzten Film gemacht hast. Mm. Der sagt, you did a good job.
Job, genau.
You are the best.
Yeah.
You did the best job last year.
Yeah.
Und das Tolle ist, das zieht so viel nach sich. Ich habe so viel international gedreht, auch mit Amis viel. Du bist als der letzte kleine Dreck im Film. Im Moment, du auf die Szene gehst, aber auch hinter der Szene gleichwertig.
Ja, das stimmt.
Weil du kannst morgen den Oscar haben.
Ja.
Und der Oscar-Preisträger kann morgen kein Engagement mehr haben.
Ja.
Niemand sagt, naja, du merkst es nur am Wohnwagen.
Ja, genau.
Der eine ist 40 Meter lang und du bist zu zweit in einem kleinen mit wem anderen. Ja. Ist auch alles okay.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und das ist erfrischend. Das zieht natürlich nach sich, dass man sagt, dieses Stück können wir leider nicht aufführen, weil da wird kein Mensch kommen. Und bei uns kann das Stück aufgeführt werden, obwohl kein Mensch kommt.
Also das bringt mich zu etwas ganz Wichtigem, was ich auch im Zuge dessen, was du vorher gesagt hast, sagen wollte. Ich glaube auch, dass die Subvention eine wesentliche und unverzichtbare Rechtfertigung und Existenzberechtigung hat. Und das ist das Experiment. Denn das Experiment hat es unter wirtschaftlich ausgerichteten Umständen wahnsinnig schwer, wenn nicht sogar unmöglich zu leben. Aber auf der anderen Seite, und jetzt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, machen wir zu viel Tamtam um die Künstler, um die Kunst? Brauchen wir das? Ziehen wir uns da unsere eigenen Fehlfarben? Denn ich sag dir was, und das hat mich geschockt. Ich habe für den Künstlertisch, da für diesen Channel bei Göbel Radio mit sehr vielen jungen Bands im letzten Jahr Podcasts gemacht, weil der wunderbare René Voag, der das Veranstaltungszentrum in St. Pölten betreibt, riesig, hat ein Autokino, wie es jetzt Lockdown Entertainment gemacht, und hat sich aber gesagt, wenn die Leute schon dort kommen, und sie kommen ja meistens etwas früher, dann haben sie doch auch die Möglichkeit, etwas live zu sehen, und hat den jungen Bands, die kaum Auftritte haben, die auch niemand kennt, die Möglichkeit gegeben, dort vor lebenden Menschen in Autos zwar, aber doch, zu spielen. Und ich habe gesagt, das finde ich super. Ich unterstütze das. Ich mache einen Podcast mit denen. Beste Idee, die ich hatte, seit ich Podcasts mache, weil die haben mich so demütig gemacht. Die haben mir so klar, nicht ein einziger Mensch, und das waren 20 Podcasts mit bestimmt insgesamt 100 Menschen, hat davon leben können.
Ja.
Ja, so. Und die werden alle nach wie vor gefragt, und was machen Sie so, was arbeiten Sie so tagsüber? Ich hatte ja geglaubt, das sei vorbei. Ja, das ist so. Das heißt, wir bauen uns diese Situation gesellschaftlich schon selber, oder?
Ja, das sicher. Es ist ja, also ich rede ja jetzt hier als Schauspieler und Schriftsteller. Das ist ja, es gibt ja auch Maler und Bildhauer und ich weiß das alles, nicht? Ja. Es gibt die Volkskunst und so weiter und so weiter. Ja. Wir machen viel zu viel Brimborium.
Ja.
Und es ist ja erstaunlich, wie wenig die Leute wissen. Zum Beispiel, sie wissen schon gar nicht über Solo-Selbstständige. Ich werde nach wie vor gefragt, und an welchem Theater spielen Sie derzeit? Sage ich, ich spiele seit 40 Jahren an keinem Theater. Dann fällt schon das Gesicht ein und der denkt sich, aha, also doch kein erster Schauspieler. Wenn er an keinem Theater spielt, dann kann er ja nicht sehr gut sein.
Ja.
Nicht?
Ja.
Wenn er nicht dauernd in Seitenblicke ist, dann kann er eigentlich kein guter Künstler sein.
Ist kein guter, nicht?
Das heißt, das wird aber natürlich auch gemacht. Nun muss man aber auch zur Ehrenrettung sagen, wir sind ja so groß wie Bayern. Nicht? Also ich habe ja, meine Hauptarbeit lag ja als Schauspieler, als Fernsehschauspieler in Deutschland, international in Deutschland. In Österreich habe ich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, eine Handvoll Drehtage gehabt. Ich arbeite ja so gut wie nicht in Österreich. Also nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich keine Arbeit kriege. Und Deutschland ist so unendlich groß. Und das ist eine so ganz andere Professionalität, weil die wissen, wenn du im Raum Bayern berühmt bist, kennt dich in Hamburg kein Mensch.
Ja.
Wenn du der Berliner Weltstar bist, hat in Düsseldorf von dir noch nie jemand gehört.
Ja.
Und das muss man mal erlebt haben. Dann hat man eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Und wenn man dann wieder die Weltkarte anschaut, wie klein Deutschland ist,
ja,
und wie groß Frankreich ist.
Ja.
Und in Frankreich ist das Gleiche. Ich war viel in Frankreich in Ferien. Wenn du dort das Fernsehen aufmachst, erstens ist viel mehr Film und so weiter, also egal, ganz andere Kultureinstellung, Kunsteinstellung. Dort sind Stars, die werden gehypt, dass du glaubst, Charlie Chaplin steht vor dir.
Ja.
Ein französischer Star hast du in Portugal noch nie von dem gehört.
Ja, ja, klar.
Nicht? Also ja, das, diese Dimensionen muss man sich mal, und dann muss man mal bei uns ein Seitenblicke-Ding und jemanden, der dort Star ist, der ist schon in Freilassing und in Bad Reichenhall nicht mehr bekannt. Außer sie sehen ORF 1 oder 2.
Glaubst du, dass die Jungen samt ihrer Kultur, sprich Internet, YouTube, TikTok und so weiter, diese Situation verändern werden?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Das glaube ich schon. Mhm. Das glaube ich schon. Und die Jungen, ich glaube, da kommt was ganz Neues.
Ich glaube auch, ja.
Da kommt ganz was Neues, auch eine viel entspanntere Haltung,
ja,
zu Kunstausübung, wenn man das jetzt im weitesten Sinn so, nicht?
Ja, ja.
Also, was ist ein Schauspieler? Schauspieler ist ein Handwerker. Ja, aber es ist doch schon, sich so in andere Menschen hineinversetzen. Sage ich versetze mich nicht, ich mache einen Job.
Ja,
den kann man lernen,
ja,
für den kann man mehr oder weniger Talent haben, aber ich versetze mich nicht, sondern ich übe einen Beruf aus.
Ja. Kommst du eigentlich aus der Stanislavski-Schule oder Method?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Nein, du kannst es ja kaum lernen, also man kann es nur üben und besser werden.
Ja, unter Aufsicht, ja, mitunter. Zurück zu den Jungen. Jetzt gibt es zum Beispiel aktuell eine Auseinandersetzung, nichts Großes, um eine junge Rapperin, also eine Österreicherin, die aber mittlerweile auch schon in Deutschland lebt. Also das heißt, mich deucht, ich bin ganz vorsichtig, dass Junge, wenn sie einigermaßen erfolgreich ist, das gilt auch für Podcasterinnen, mehr oder weniger keine andere Chance haben, als nach Deutschland zu gehen, weil sie hier auf der Stelle treten. Die ist jetzt in diese neue Staffel von dieser Talent, wie heißt das, diese Talentsuche, Starmania. So,
ja.
Und die hat anklingen lassen in einem interessanten Interview, dass sie sehr wohl viel Flack kriegt von ihresgleichen in Sachen Ausverkauf, weil sie jetzt beim ORF mitmacht. Ist das schon die Feindeslinie überschritten?
Nein, man muss erst einmal schauen, dass man überlebt.
So.
Und ich meine, es gilt so wie im Leben, man ist ein anständiger Mensch oder kein anständiger Mensch und Ende.
Ja.
Und man ist nicht unanständig, wenn man überlebt, weil man macht man das oder das. Man ist unanständig, wenn man jetzt weiß, wer Hitler und Goebbels ist und dort Karriere macht,
ja,
und sagt, aber ihr bester Freund ist doch Jude, der wurde umgebracht. So, ja, ich will diese große Rolle spielen. Dann ist man kein sehr anständiger Mensch. Es ist verständlich, dass man das macht.
Ich wollte gerade sagen, ist eine Gratwanderung.
Aber alles andere. Du, ich frage mich oft, weil ich ja mich sehr mit diesem NS-Thema auch mein ganzes Leben beschäftige. Ich war ja in der Exilforschung, Österreichische Gesellschaft für Exilforschung, 10 Jahre Vizepräsident und so weiter, viel drüber geschrieben. Wenn jemand kommt heute und sagt, Herr Kestranek, Sie müssen gar nichts machen, Sie müssen der Partei nicht beitreten, gar nichts. Nur bitte diese Artikel im Standard, diese kleinen, die schreiben es nicht. Gell? Die müssen es nicht schreiben. Schauen Sie, Ihre Frau ist eine hübsche junge Frau. Wir haben da am Gürtel, da kann sie auf und ab gehen. Sie kriegt ein hübsches Tascherl, sie kriegt ein hübsches, kurzes Kleidchen. Wir haben ein sehr nettes Hotel, wo sie dann arbeiten kann.
Bam.
Ihre Tochter ist ja auch noch nicht, die kann das in Niederösterreich machen. Und wir haben da beim Friedhof eine kleine Baracke, so sind so 20 Leute drin, da kriegen sie eine sehr hübsche Schlafstatt, gibt es immer warm zu essen. Sie müssen nur den Artikel nicht mehr schreiben. Der sagt, nein, ich schreibe den Artikel trotzdem, weil ich bin, na nix werde ich machen, ich werde den Artikel nicht mehr schreiben. Aus.
Was gilt? Gilt diese Lex? Gilt die Lex Normalus, wie auch immer? Oder gilt die Lehre der Bonhoeffers?
Ja, schwer. Wie erklär das jetzt mehr?
Also was ich meine, wenn ich dir zuhöre, ja, und dann.
Aber es gibt eine Linie, nicht?
Ja,
eine,
ja.
Rote Linie.
Ja, ja. Die ist aber erstens individuell, ganz offenbar, und auch richtig so. Ja. Zweitens, ich bin ja auch die erste Nachkriegsgeneration Deutschland, Ruhrgebiet, schwer zerbombt und so weiter. Das heißt, ich bin aufgewachsen, um zu sagen, mit der Muttermilch, aufgewachsen mit dieser Tabuisierung, mit dieser Nicht-Thematisierung all dessen, was nur 10 Jahre vorher noch in Blüte stand, und mit diesem Zeichen, das waren andere Zeiten, ja, was hätte man machen sollen und so weiter, dass ich jetzt gefragt habe, und du weißt, dass das Ehepaar Mitscherlich das ja thematisiert hat in einem ganz fantastischen Buch, die Unfähigkeit zu trauern und so weiter. Ja. Und mir sage so, was gilt jetzt? Das, was alle machen, das Wegschauen, das Weghören, kennen wir nicht, haben wir nie davon gewusst, dass vor unseren Stadttoren ein Konzentrationslager war? Oder nehmen wir uns die Lehre der Pfarrer Bonhoeffers an, die im KZ vortreten und sagen, nein, ich bin derjenige, der schuldig ist, ich bin jetzt hinzurichten und mein Bruder hier, ja, nicht, mein Jüdischer.
Dass das dem normalen Menschen nicht möglich ist.
So ist es.
Die rote Linie weiß letztlich jeder, aber lässt du dich foltern für deine linke Idee? Ja. Lässt du dir die Fingernägel rausziehen? Ja. Lässt du dir die Eier abquetschen?
Ja.
Sagst, nein, ich verrate diese Idee nicht.
Ja.
Wenn man sagt, Herr Goebbels, Sie müssen nur der anderen Partei jetzt beitreten.
Ja.
Treten Sie der FPÖ bei. Lässt du dich foltern?
Ja.
Lässt du dir die Augen ausstechen dafür?
Ja.
Oder sagst du, okay, ich trete bei?
Ja.
Verstehst du?
Ja, ich weiß.
Das muss man sich schon fragen.
Ja.
Weil in einer Diktatur, das ist nicht so lustig.
Mhm. Richtig. Richtig.
Also, es ist ja so, bei den Erschießungen, die Gaskammern wurden ja nur erfunden, weil die Massenerschießungen A, nicht effektiv genug waren. Du konntest nur, weiß ich, 10.000 Leute am Tag erschießen oder 5.000. Ja. Und B, weil die Soldaten es nicht mehr ausgehalten haben. Und du wurdest nicht gezwungen. Du konntest als Soldat sagen, ich möchte da bitte nicht mitmachen. Du wurdest vielleicht an die Ostfront versetzt, aber du wurdest weder eingesperrt noch verurteilt. Es war keine Befehlsverweigerung am Beginn. Mhm. Aber mach das mal unter 500 Kameraden mit Gewehr, dass du vortrittst und sagst, ich mache hier nicht mit.
Ja.
Das mach mal.
Ja, ja.
Und da geht es um Mord.
Ja, ja. Die Kids heute, und da schließt sich, also für mich schließt sich gerade insofern ein Kreis unseres Gespräches, als ja dieser Glaube an etwas, ob er nun christlich, buddhistisch, hinduistisch ist, offenbar wirklich und wahrhaftig Berge versetzt. Wenn, ja, und am Ende des Tages sieht man ja auch die Opfer, die dagegen waren. Es gibt ja auch, Gott sei Dank, schwarz-weiß Filme von diesem Richter, wie hieß der noch, dieser Schlechter, dieser, der ganz, ganz schlimme.
Preißler.
Ja, genau, Preißler. Der da, die, und da gibt es ja auch die, diese Aufnahmen von Menschen, die bis zum Schluss aufrecht geblieben.
Die Weiße Rose-Leute.
Weiße Rose-Leute einerseits, also und dann auch Stauffenberg und diese, die Leute um ihn herum. Und das erhebt mich, wenn ich das sehe, weil ich sehe, was möglich ist, was Menschen möglich ist und habe wenigstens auf diesem Regenbogen zwischen ich hab mit nix was zu tun, ich sehe nichts, ich hör nichts, um Arik Brauer zu zitieren, er in Frieden ruhen, bis zu denen, die auf die Straße gehen. Die Kids heute, Fridays for Future, sind das die neuen Weiße Rose, ist das die neue 05-Bewegung?
Ich fürchte nein. Ich möchte denen nichts am Zeug flicken, aber ich glaube, dem ich bei allem misstrauisch bin, dass die sogar, ohne es zu wissen, benutzt werden.
Wow.
Genau von der Seite, gegen die sie aufmarschieren.
Erklär uns das.
Weil es ablenkt vom Eigentlichen.
Ja.
Lass die mal marschieren. Unterstützt das, lass ihnen Leiberl drucken mit Fridays for Future drauf, schenk's ihnen. Wenn die marschieren können, wird derweil Glyphosat streuen.
Immerhin war die Ikone, die Jeanne d'Arc, dieser Bewegung ja als Hauptredner beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Also Guasso.
Auch das halte ich für Schmäh.
Wow.
Ich nicht von der.
Nein, aber von...
Ja, nein, ich glaube gar nichts. Hm. Ich glaube nur an die Bestie und an das Allerböseste mit hunderttausenden Ausnahmen. Mhm. Aber in Wahrheit geht es nur um... Die lachen sich doch tot über Fridays. Die sagen, ja, lass die kleine Autistin.
Wir sind da näher am Mars.
Wir sind, lass sie auftreten als Hauptrednerin, das machen wir.
Ja,
als Hauptrednerin, das soll doch der Bundespräsident. Nein, lass sie, das ist noch geiler. Und dann mach ein ganz betroffenes, weißt du, so wie beim Begräbnis deiner Mutter, da hast du so ein betroffenes Gesicht, das musst du machen. Du merkst immer, wenn ein rotes Licht da ist, dann ist die Kamera auf dir und dann machst du ein betroffenes Gesicht.
Boah, du bist ein Zyniker, bist du der? Ja, aber
so glaube ich läuft die Welt.
Also wenn man die Konsequenzen, die dieser Auftritt der Greta Thunberg wirklich hätte haben können, jetzt sucht und nicht findet, neige ich dazu, dir recht zu geben. Wobei ich glaube, dass das, also dieses, dieses konzentrierte Kapitalistentreffen, wo sie dann sich ausmachen, wie sie noch perfider vorgehen, gibt es, glaube ich, nicht.
Nein, die sind in ihrem System, haben sie Recht für sich.
Ja, das ist das, ja.
Du musst mal die Himmlerrede hören,
ja,
wo er sagt zu den SS-Leuten, ich weiß, es ist eine sehr schwere Aufgabe, die den einen oder den anderen bis an die Grenzen bringen kann. Aber es ist für die Idee, an die wir glauben, und die Aufgabe muss geleistet werden, ja, nämlich 6 Millionen Leute umzubringen.
Ja.
Ich weiß, dass das schwer ist, dass jeder und viele, auch ich, auch mir fällt es schwer. Ich mache das nicht gerne.
Ja. Ja.
So ist das.
Ja, ja. Was haben wir dieser Haltung, diesem Glauben entgegenzusetzen? Was wäre das gute Glauben? Was wäre das gute davon geleitet sein?
Ich glaube nach wie vor, jeder Einzelne für sich, so gut er es vermag. Und dazu gehört Wissen,
ja,
und Wissen wollen.
Ja.
Nicht nur Wissen, Wissen wollen. Immer wieder wissen wollen,
ja,
dieses Buch lesen, mit jenem reden,
ja,
dort was schauen, aha, so ist das, Zusammenhänge erkennen wollen und erst einmal für sich selbst darauf reagieren. Und das ist vom Kleinsten bis zum Größten, aber nicht gleich auf die Straße mit dem Schild rennen.
Aber wenn bereits beim Mittagessen in der Kantine ich dann aufgefordert werde, durch mich selbst zu protestieren und zu sagen, was redest du da für einen Scheiß? Ja? Und ich es nicht tue, habe ich dann schon für immer verloren?
Ich glaube, man muss nicht sagen, was redest du für einen Scheiß? Weil das ist von der
Kommunikationsstrategie
her nicht gut. Und ich würde sagen, ich glaube nicht, dass du recht hast. Ich habe dazu eine ganz andere Meinung und es gibt auch ganz andere Meinungen und es gibt auch ganz andere Erkenntnisse. Wo hast denn du deine Erkenntnisse her?
Mhm.
Ich habe sie zum Beispiel von dort. Würde dich das nicht interessieren?
Mhm. Mhm.
So kann man mal beginnen.
Muss man dann
da aufzustehen, wenn einer sagt, Judenkern vergast, sagt, das höre ich mir nicht an, da stehe ich auf und gehe. Ja, das kann man machen.
Mhm.
Aber wenn man sagt, aha, und woher,
ja,
hast du diese Meinung?
Ja, ja, ja.
Das ist ja hochinteressant.
Ja.
Findest du das jetzt toll, was du das sagst? Findest du das richtig?
Gehen wir da nicht Gefahr, dass wenn wir dann gedisst, ignoriert, gemieden werden und du weißt, wie wichtig, jetzt sehen wir es ja, unser soziales Leben für uns ist, dass wir vereinsamen, wenn wir aufrecht sind?
Ja,
ja,
das ist vielleicht eine Folge,
ja,
die ich nicht schmerzhaft empfinde.
Ja.
Aber wir, die wir ja für die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit arbeiten, vereinsamen ja nicht nur, indem wir statt 20 Freunde nur mehr 3 haben, sondern wir vereinsamen, indem wir kein Publikum mehr haben.
Ja.
Weil man solchen Menschen keine Möglichkeit mehr gibt, Publikum zu lukrieren.
Ja.
Nicht?
Ja.
Man wird ja nicht besetzt oder man bekommt ja nicht einen Auftritt nicht, weil jemand sagt, nein, da, jetzt habe ich mir über den Göbel, lasse ich nie mehr.
Mhm.
Nicht? Das geschieht nicht. Den Herz Kestranek, na, den nehmen wir nicht.
Mhm.
Sagt kein Mensch. Nur wenn man sagt, na, da gibt es 4 Stargäste zum Singen, sollte vielleicht der Göbel auch dabei sein, sagt man, ja, ich weiß nicht, meinen Sie?
Ja, ja,
ja. Nicht? Ja. Sagt, ach so, ja, na, wir hätten auch nur die Dings, ja, die wäre nett. Ist ja schon genug.
Ja,
da muss
ja,
ich sagen, nein, der Göbel, schrecklich, wie der singt, der,
ja,
hat Ansichten. Na, gar nicht.
Mhm.
Na, der Herz Kestranek ist schlechter Schauspieler. So, ja, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn wir den nehmen? Genügt schon.
Genügt schon oft. Ja, ja, ja.
Also, für gut. Und
ja. Ja, ja.
Ich habe mich ja mein ganzes Leben versucht, darum gibt es mich wenig, so unabhängig wie möglich zu machen.
Tja, das kostet.
Ich, Ja, das kostet. Das kostet Kraft, ja. Das kostet Verzicht.
Ja.
Wie gesagt, ich habe 1997, glaube ich, war das schon, die Josefstadt gemietet. Ich habe dort angerufen, nachdem ich 10 Jahre vorher oder 8 Jahre vorher mein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Dann habe ich gesagt, ja, da war ich so gerade 5 Jahre Schauspieler. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist es aus. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es vorbei. 5 Jahre hat es gehalten, so als Anfänger. Ja. Jetzt wirst du, man sagt immer kündigen, es wird ja nicht gekündigt, sondern der Vertrag läuft aus. Und ich sage, wir verlängern ihn nicht. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob wir so gut zusammenpassen. Aus. Na, war weg. War Freiberufler. Ja. Seit damals bin ich Freiberufler, seit 1979.
Ja.
Habe ich kein Engagement mehr gehabt. Kein festes. Und habe die Josefstadt gemietet. Ich habe dort angerufen, dem ist der Hörer aus der Hand gefallen. Ja. Sagt dann, ja, aber was heißt mieten? Ja. Sagt, na, mieten. Kann man das mieten? Ja, aber Herr Kesselnick, wie meinen Sie denn das? Sag ich, naja, ich weiß nicht, das muss ja einen Preis haben. Es wird ja, weiß ich, eine Matinee an einem Sonntag.
Häusermann war das?
Nein, das war. Ja, ich glaube, das war noch Häusermann, ja. Aber das war der kaufmännische Direktor, mit dem ich befreundet war.
Ja.
Und dann hat er mich zum Sekretär gegeben und der hat gesagt, ja, aber lieber, wir haben uns ja gut gekannt, weil er dort engagiert.
Ja.
Ja, Sie wären doch streuselselig in 200 Leute, eh schon sehr viel.
Ja.
Sag ich, nein, ich möchte das Haus mieten. Naja, ich gebe Sie wieder an den Direktor. Ne? Und dann habe ich es gemietet, 750 Leute.
Ja.
Und war ausverkauft.
Ja,
siehst dann habe ich mir gedacht, so, aha, sowas geht.
Ja.
Das Publikum hat das nicht gewusst. Das Publikum hat geglaubt, die Josefstadt bringt mich in der Matinee als Ding und hab dort, ne?
Geschickt. Geschickt.
Ein Mensch weiß das.
Auch hier schließt sich ein Kreis. Glaubst du, dass die Künstlerin der Zukunft sich automatisch, intrinsisch, ohne es überhaupt jemals für sich zu befinden, zu beschließen, als Unternehmerin sehen wird?
Müssen. Meiner Meinung nach. Oder sollen zumindest.
Ja.
Ich finde, dass im Moment du Unternehmer bist, hast du plötzlich Eigenverantwortung.
Ja.
Die du ja eigentlich für deinen Beruf auch haben solltest.
Ja.
Du bist ja. Ich habe als ganz junger Schauspieler bei den Festspielen gespielt, Brandauer Hauptrolle. Und wir waren damals recht befreundet. Und er hat mir damals gesagt, weißt du, Regisseur und Dings, alles gut und recht. Du musst wissen, bis in die letzten Augenzwinkern, wie du diese Rolle spielen willst. Wenn du das weißt, dann kann der Regisseur kommen und sagen, das ist aber alles falsch, wir machen das anders. Wenn du es aber gut weißt, kannst du mit ihm diskutieren, warum deine Sicht eigentlich die bessere ist. Aber wenn du diskutierst, ohne noch zu wissen, was du überhaupt spielen willst.
Ja.
Ich weiß es, bis zum letzten Finger habe ich mich vorbereitet. Mit dem Text, mit allem. Ich bin für diese Rolle verantwortlich. Und rundherum. Und wenn der Regisseur morgen stirbt, kann ich es trotzdem spielen.
Ja, ja, na? Ja.
Und
ja,
so klug. Ist es mit der Maler und der Bildhauer, die machen das ja.
Absolut.
Er sagt, na, nicht einen Pinselstrich mache ich anders.
Ja, ja, richtig. Ja, ja, selbstbestimmt. Gehen wir doch aus diesem Podcast miteinander heraus und sagen, Eigenverantwortung ist wahrscheinlich, wenn wir etwas mitgeben wollen, auch an die Eltern, die jetzt Kinder bekommen.
Ja.
Und sagen, was geben wir denen weiter in dieser verrückten Welt? Ist es die Eigenverantwortung?
Ja, ganz wichtig.
Ja.
Ich habe einmal ein europäisches, ich bin ja in Europa in verschiedenen Gremien sehr engagiert, da hatten wir einmal, ich weiß nicht mehr genau, was das war, mit Schülern.
Mhm.
Wir haben verschiedene Gruppen gebildet und von uns hatte eine Schülergruppe und wir mussten in einem Vormittag erarbeiten, was ist für Europa, für die Europäische Union, für das Zusammenkommen, für das Zustandekommen dieser Vereinigung, dieses Zusammenschlusses, was ist notwendig?
Ja.
Und da haben wir auf Flipchart aufgeschrieben und so weiter, haben diskutiert, bla bla bla. Und dann war die Aufgabe, es immer mehr zu reduzieren auf Schlagworte und dann nur mehr auf eins. Wir haben dann viel drüber geredet.
Mhm.
Und bei uns kam raus, glaube ich, Verantwortung und Eigenverantwortung.
Ja, super. Ja, ja. Das ist es. Ich glaube auch, dass es das ist. Ich glaube.
Das wird uns natürlich nur wahnsinnig schwer gemacht. Es wird ja schon in der Schule, wenn du sagst, bitte, du seist ruhig, du bist ruhig. Nur wenn ich sage. Du darfst nicht atmen, du bist ja schon furchtbar, furchtbar.
Ja.
Es wird dir wahnsinnig schwer gemacht.
Ja. Wir sind ganz gut mit der Eigenverantwortung heute umgegangen, sage ich dir. Wir haben ein paar wirklich heiße Themenfelder abgegrast. Es gibt derer noch sehr viele. Dies ist mit Sicherheit nicht unser letzter Podcast, wenn du d'accord bist, weil ich es für wichtig halte. Und vielleicht sollten wir auch schon in der Nationalbibliothek mal kurz anrufen und sagen, da kommt noch was, allerdings nicht schriftlich. Ihr müsst dann auch ein bisschen digitalisieren mit uns.
Weißt du, was ein Thema ist, was man mal wirklich verantwortungsvoll reden sollte, ist das Thema der Integration.
Wow.
Das ist ein schwieriges Thema, weil es heute auch schon so belastet ist von einem totalitären politischen Correctness-Gesinnungsterror. Du darfst nicht mal mehr diskutieren drüber. Und das ist ganz furchtbar, weil sich die sogenannte Rechte ins Fäustchen lacht und sagt, na wunderbar, wenn die schon nicht mehr diskutieren drüber, dann nehmen wir uns das. Verbreiten unsere Meinung, da werden sie uns bashen, das ist noch besser, werden wir berühmt. Je mehr wir gebasht werden, desto berühmter werden wir. Ja. Und dann gehört alles uns.
Ja. Ja.
Weil die anderen trauen sich eh nicht mehr drüber reden.
Ich nehme den Ball auf, sage, Integration wird unser nächstes Thema. Ich haue aber auch gleich einen rein, meinen, und sage, der passt sehr gut dazu und das ist Identität.
Was?
Identität.
Identität.
Ja, das korreliert damit sehr stark. Und da machen wir dann unsere nächsten 1,5 Stunden. Denn das waren es jetzt, mein Lieber. Sie waren unglaublich spannend und wichtig. Bin so froh, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Und sage dir, danke. Bitte schreibe dir deine Gedanken auf zur Identität und zur Integration.
Ich halte ja auch viele Reden dort und da, wie sagt man, Erinnerungsreden bei Holocaust-Gedenktagen und Laudationes für Preise und so weiter. Und da kommen alle diese Gedanken dann natürlich immer rein.
Aber was ich will, ist, dass du sie wenigstens auf Zettel schreibst, die irgendwo kleben bleiben. Weil ich habe keine Lust, meine Podcast-Themen in der Nationalbibliothek suchen zu müssen.
Ja. Aber ich danke dir, weil es ganz zum Unterschied von Diskussionen sonst oder im Fernsehen, diese unsäglichen, ganz wichtig ist, was fragt der Gegenüber? Mhm. Welchen Ball nimmt er nicht nur auf, sondern verwandelt ihn in einen anderen Ball?
Schön.
Nicht? Weil der Schwafler schwafelt vor sich hin, aber der andere muss ja eine Dreifacharbeit leisten. Der muss im Kopf das Geschwafel ordnen, dann muss er es weiterführen, dann muss er es zu einem neuen, zu einer anderen Ebene führen, damit es nicht immer nur rot geschwafelt, sondern auch grün und gelb geschwafelt wird. Und dann, wie macht man das am besten? Mit einer sehr höflichen Frage. Und wenn die Frage nicht aufgenommen wird, wie bei den Politikern, dann kannst du ja fragen,
was du willst.
An einem Dienstag kannst du sagen, ist heute Dienstag?
Ja.
Sagt er, schauen Sie, das mit der Landwirtschaftspflege ist so.
Ja.
Nein, entschuldigen Sie, ich wollte nur fragen, ob heute Dienstag ist. Nein, Sie haben völlig recht, ich nehme Ihre Frage ernst. Wenn Sie einen Mercedes voll tanken, nein, entschuldigen Sie, ich habe nur an einem Dienstag gefragt, ob heute, du wirst es nicht erfahren.
Ja, richtig. Ja, vielleicht ist das richtige Medium für Sie. Werden wir sehen, ob Sie sich dem aussetzen. Ja,
also,
ich halte dich da blöd.
Ganz spannend und toll, mit dir zu reden.
Dankeschön.
Weil man auch leicht gefordert wird. Also was ich ja einfordere.
Forderung. Ja, eben, genau.
Sonst wird es nichts.
Danke für deine Zeit. Schreibe. Sage ich, bleib dran, bleib gut gelaunt, grüß deine wunderbare, 70 Jahre liegen zwischen euch, ne? Sie ist wesentlich jünger als euch, als du.
Meine Frau liegt fast 70, sie ist gar nicht so viel, sie ist um 33 Jahre jünger.
Ja,
sie
das geht, 40. Ach, das geht heute, ja.
Aber wir kennen uns seit 10 Jahren, da war sie 29.
Wow. Cool.
Und ich war 62.
Gut gemacht.
Ja.
Ja.
Meine erste Ehe.
Eben, das war es ja. Du hast ja nie, ja,
gut. Nein, das ist ja das Lustige.
Ja, ja.
Ich habe mit 68 zum ersten Mal geheiratet.
Fantastisch. Also ja. Grüße von mir. Ja, vielleicht machen wir auch mal.
Ja, es geht gut. Du warst ja schon verheiratet. Ne?
Ich habe das schon mehrmals hinter. Also ich habe das dreimal gemacht. Ach, ich bin jetzt zum ersten Mal nicht verheiratet. Ist auch eine schöne Erfahrung.
Bist du jetzt nicht verheiratet?
Ich bin jetzt gerade nicht verheiratet. Ich bin verliebt, bin in einer fantastischen Partnerschaft. Checke ich jetzt plötzlich, was das bedeutet. War auch nur ein Wort vorher, ja. Aber nicht verheiratet. Ist auch ganz nett. Finde ich auch ganz toll. Ich war ja immer so ein Romantiker.
Ich habe ja viele lange Partnerschaften gehabt und bin jetzt in einer wirklich friktionsfreien und
toll.
Und es ist natürlich sofort, sagt man, naja, die hat einen Vaterkomplex und so weiter.
Ja. Aber bla, bla, bla.
Das ist halt nicht so. Aber ich würde mir eine mit einem Vaterkomplex ja gar nicht, wüsste ich ja gar nicht, was ich machen sollte.
Ja, weil du ja wirklich alles andere bist als diese Vaterfigur. Wobei literarisch, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Machen wir auch diesen Podcast mal über Beziehung, über Liebe, über Mann und Frau. Aber da brauchen wir richtig Fettzeit dazu.
Ja, aber da haben wir beide kleine Erfahrungen.
Ja. So, die reichen für 1, 2, 5 Flaschen Wein, würde ich sagen. Ja. Mein lieber Baba, ciao.
Alles Liebe, mein lieber.
Schönen Tag dir noch. Ciao, ciao. Für dich, Milo. Ja.